redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova. Und wie immer aus Köln zugeschaltet ist Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Ich grüße dich.
Bevor wir ins Thema einsteigen, nicht vergessen, am 27.01.
Ja, genau.
In Gloria in Köln,
genau.
Ohne mich, eine Stunde History.
Ja, also wir haben die große Ehre, sage ich mal, im Gloria, dem Kölner Kulttheater in der Nähe des Neumarktes, eine Stunde History live und öffentlich on stage aufzuzeichnen. Und das werden wir tun, mit Hilfe von vielen Menschen, die uns dabei helfen, die uns Interviews geben,
das live. Das schneide ich alles raus übrigens, weil wir jetzt schon in der Sendung sind, die daran erinnert, wie du das in der letzten Sendung erzählt hast, was du jetzt gerade in dieser Sendung erzählen willst. Verstehst du?
Scheiße, da müssen wir jetzt auch nochmal von vorne anfangen.
Okay, dann machen wir nochmal von vorne, kein Problem.
Oder wir können auch einfach die Prohibition am Anfang machen, dann ist es vielleicht einfacher.
Können wir auch machen, dann hast du es leichter, ja. Warte mal, dann genau. Machen wir nochmal. Fangen wir mit der Prohibition an, genau. Machen wir drei in der Reihenfolge nach.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova. Und aus Köln zugeschaltet ist Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Das glaubt man ja gar nicht, ne? Und heute bin ich total nüchtern.
Das ist ja immerhin. Bevor wir ins Thema einsteigen, ergeht folgender Hinweis ans Publikum. Ihr könnt uns live sehen, jedenfalls Teile von uns könnt ihr live sehen. Und zwar am 27. Januar in Köln im Gloria. Und am 5. Februar 2020 in der Urania in Berlin. Und da darf ich dann auch hin. Auf dem Chaos Communication Kongress bin ich gefragt worden, ob ich auch im Gloria sei. Woraufhin ich sagte, wie im Gloria, was ist denn da im Gloria? Ja, was ist denn da? Und ich frage
ja,
dich.
Ja, was ist denn da? Das ist eine sehr gute Frage. Also wir machen zweimal. Einmal im Kölner Gloria Theater, das ist ein Kulttheater in der Nähe des Neumarktes, mitten in der Stadt. Und dann war in der Urania in Berlin, am 27. Januar in Köln, am 5. Februar in Berlin, eine live und öffentliche und onstage Aufzeichnung von eine Stunde History. Es werden unsere Gesprächspartner live vor Ort sein. Wir werden die Beiträge live auf der Bühne produzieren. Wir werden alle Zeit Kicks dort live produzieren, mit allen Versprechern, mit allen Unzulänglichkeiten und Fehlern, die uns eben so passieren, die wir dann aber meistens rausschneiden. In diesem Fall werden wir sie wahrscheinlich drin lassen. Und danach gibt es Gelegenheit, über die Sendung zu diskutieren. Wir haben uns prominente Gäste eingeladen, wie zum Beispiel den berühmten Holger Klein, mit dem wir über das Format Podcast reden werden, warum das so erfolgreich ist.
Aber und das
was
weiß ich doch gar
Schönes
nicht.
Damit machen kann.
Woher soll ich denn wissen, warum das so erfolgreich ist?
Ah, denk dir was aus.
Okay, denk mir, genau. Ich muss das einfach nur überzeugend rüberbringen. Dass, genau. Ja, ich kenne Leute, die verkaufen sich als Berater und haben auch keine Ahnung von den Dingen, über die
wir haben. Bestimmt, wir haben alle keine Ahnung. Wir wissen überhaupt nicht, warum das so toll läuft im Moment. Und das wir rätseln ist, alle, warum halt es so ist, aber es ist so.
Das ist eigentlich das Geil. Ich bin gerade auch wieder für ein Interview gefragt, warum sind Podcasts so erfolgreich? Ich so, ja. Was weiß ich
keine
nicht, weil es eine Nische gibt, wo das reinpasst und die sind da ja auch alle gar nicht so erfolgreich, sondern die ganzen Werbespacken verkaufen das halt gerade ihren Kunden und füllen alle Kanäle damit, darum sieht das aber, naja.
Okay, jedenfalls, wenn ihr Lust habt zu kommen, dann würden wir uns natürlich sehr drüber freuen. Kommt zahlreich und bestaunt das große Werk, dann könnt ihr euch Tickets besorgen.
Wo es die Tickets gibt, schreibe ich einfach in die Shownotes zur Sendung, da könnt ihr noch auf vrindt.de, vrindt.de nachgucken, bekommt ihr direkt dahin, wo ihr Tickets kaufen könnt.
Auch gut, Holger, wunderbar. Und jetzt kommt es zu dem Moment, wo ich erkläre, warum ich heute nüchtern bin. Ausnahmsweise, weil ich ja sonst immer betrunken bin.
Ja, das ist ja sonst nicht auszuhalten, mit mir hier so Sendungen aufzunehmen.
Furchtbar.
Matthias, warum bist du denn heute nüchtern?
Holger, ich habe mir überlegt, heute passt es mal zum Thema. Deswegen bin ich heute mal nüchtern. Wir reden nämlich über die Alkoholprohibition, die in den Vereinigten Staaten von Amerika zwischen 1920 und 1933 herrschte und dort sozusagen wirklich ein Einschnitt in der Geschichte war. Es gab nichts zu saufen, denkt man sich so.
Ich wollte gerade sagen,
genau. Aber der Amerikaner als solcher, der ist ja sehr, sehr findig. Und es gab dann die berühmten Speakeasies. Und Speakeasies waren sogenannte Flüsterkneipen. In denen wurde Alkohol ausgeschenkt. Man durfte aber keinen Rabatz machen, weil man das von außen eben sonst hören würde. Und dann wären die Kontrolleure und die Polizisten und wer da alles so unterwegs war, auf die Spur eben dieser Kneipe gekommen und hätten dann möglicherweise Randale gemacht und die Leute festgenommen. Das ist das eine. Und das zweite ist, diese Prohibition ist natürlich eng verbunden mit dem Namen Al Capone, also mit, ich sag mal, der organisierten Kriminalität, die sich natürlich rund um den dann illegalen Handel mit Alkohol gebildet hat, der im Übrigen, wie ich dann erfahren habe, zum großen Teil aus Kanada importiert wurde. Da hat man also
sehr naheliegend, übers Meer ist ja schwierig dann, ne?
Über die Grenze hat man also den Alkohol geschmuggelt und die Leute haben sich etwas unter die Schuhe geschnallt oder die Füße geschnallt, was dann im Schnee so aussieht, als würden dort Elche langlaufen oder Löwen oder sonst irgendwas. Mhm. Und das war also sozusagen zur Verhinderung. Und es gibt also einerseits natürlich viele dramatische Geschichten, aber andererseits eben auch sehr lustige, nämlich zum Beispiel, wie sie diesen Alkohol darüber bekommen haben. Und wir haben natürlich dann gefragt, das ist ja irgendwie merkwürdig, gerade 1920, also wenn wir uns jetzt mal zurückversetzen, 1920.
Wie zurück? Entschuldigung.
Ja, Entschuldigung. Genau 100 Jahre. Also warum eigentlich gerade zu der Zeit? Und da muss man natürlich sagen, es gibt einen engen Zusammenhang zum gerade beendeten Krieg, Zweiten Weltkrieg. Und die Amerikaner, die haben sich nach diesem Ersten Weltkrieg ja wieder zurückgezogen auf den amerikanischen Kontinent im Gegensatz zum Zweiten Weltkrieg und haben sich wieder mehr mit sich selber beschäftigt und sind dann sozusagen auf zwei Dinge gestoßen, die eben für sie irgendwie immer wichtiger wurden. Sie hatten einen sehr starken irischen Anteil. Es sind sehr viele Menschen aus Irland ausgewandert. Diese Iren waren, wir würden vielleicht mal mit einem Begriff sagen, puritanisch, also sehr streng.
Ja, man darf das auch nie vergessen, dass die USA, ich spitze jetzt gerade sehr stark zu, aber man darf nie vergessen, dass die USA von religiösen Freaks gegründet wurden.
So ist das.
Und das merkt man heute halt immer noch. Ja, ja.
Ja, und diese Freaks,
also zu Buch drüber. Ich such's mal raus,
ja. Ja, genau. Zu diesen Freaks gehörten also, was jetzt für diesen Fall wichtig ist, eben vor allem auch Iren. Und ich will jetzt nicht den Iren als solchen insgesamt schon überhaupt nicht zu nahe treten, aber sie hatten eben sehr starken Einfluss und sie waren puritanisch und sie waren auch Abstinenzler. Und diese Abstinenzler, die haben eben in Amerika, ich sag mal, schon im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts, also nochmal 100 Jahre vorher, relativen Einfluss gewonnen. Sie hatten, sie sind stark ausgebreitet und als dann eben immer mehr Leute aus Irland nach Amerika kamen über die Auswanderungswellen, die im 19. Jahrhundert stattgefunden haben, waren eben auch diese Ideen mit auf den Kontinent gekommen. Und man kann es übrigens heute noch sehen, es gibt die Irish Days, es gibt grüne Tage, in denen also große Paraden stattfinden und Flüsse grün gefärbt werden und ähnliche Dinge. Also die haben auch immer noch einen sehr starken Einfluss in Amerika. Mhm. Und die hatten halt sehr viele Anhänger, die sagten, wir müssen Alkoholkranke heilen, wir müssen sie heilen von der mit dem Alkohol verbundenen mangelnden Tugendhaftigkeit.
Ja.
Das sollten wir uns alle mal hinter die Ohren schreiben. Und sie forderten also eine höhere Sittlichkeit durch Enthaltsamkeit.
So, das ist auch so klasse, dieses
Dinge.
Diese so Begriff wie Sittlichkeit gibt es bei uns ja auch. Es gibt bei uns Verstoß gegen das Sittengesetz.
Ja.
Das gibt es ja gar nicht, das Sittengesetz, sondern das ist halt der Zeitgeist. Der wie ein Gesetz behandelt wird. Es ist wirklich sehr, sehr witzig alles, ja?
Ja. Jedenfalls, man muss sich mal vorstellen, also 1,5 Millionen ungefähr Iren wanderten im 19. Jahrhundert in die USA aus und die Irischstämmigen, habe ich ja eben schon gesagt, sind also immer noch eine große Community in den USA und die fingen also an, sozusagen öffentliche Debatten über Trinkgewohnheiten anzustacheln und über Folgen des Alkohols und es wurde gegründet die Prohibition Party, die Anti-Saloon League. Es gab schon Ende des 19. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten lokale Prohibitionen, wenn man das so sagen kann. Mhm. Also Verbote von Alkoholausschank in bestimmten Gemeinden, Bundesstaaten etc. Und es gab regelrechte, man nannte das auch so, trockengelegte Zonen in den USA. Und der erste, der das im Übrigen gemacht hat, der erste Bundesstaat, war 1851 der Bundesstaat Maine im Norden der Vereinigten Staaten in der Nähe von zur kanadischen Grenze. Und eben weil dort viele Iren anlandeten und dann auch sich gleich dort niedergelassen haben, kann man alles relativ gut nachvollziehen. So, und die Frage jetzt, warum das 1920 passiert ist und nicht schon, ich sag mal, 1890 oder 1910, liegt eben daran, dass man sagte, wir sind in den Ersten Weltkrieg eingetreten, aus verschiedenen Gründen, das wollen wir jetzt nicht diskutieren. Und als er dann vorbei war und die Amerikaner auf der Seite der Sieger waren, erinnerte man sich zurück an die Monroe-Doktrin. Monroe war ein amerikanischer Präsident am Beginn des 19. Jahrhunderts und der hat 1823 die berühmte Monroe-Doktrin veröffentlicht und diese Doktrin besagt, dass es zwei unterschiedliche Sphären in der Welt gibt, einmal den amerikanischen Kontinent und den Rest der Welt. Und nach der Unabhängigkeit von der britischen Kolonialmacht haben die Amerikaner für sich sozusagen eine Doktrin aufgestellt und haben gesagt, wir sind auf jeden Fall und irreversibel unabhängig von anderen. Ja, das war sozusagen der Ausfluss 40 Jahre nach der Unabhängigkeit von den Briten. So, und aus dieser Feststellung, dass es diese beiden Sphären gibt, entwickelte sich das Prinzip der Nicht-Einmischung in Dinge, die eben in den anderen Kontinenten stattfinden. Wir mischen uns nicht ein in Dinge, die woanders stattfinden, sondern wir greifen nur ein, wir selber, wir Amerikaner, wenn wir uns verteidigen müssen. Wenn also irgendjemand angeschippert kommt und sagt, ich greife Amerika an, dann verteidigen wir uns natürlich, aber wir werden uns nicht mehr in einen Konflikt einmischen, der irgendwo anders stattfindet. Das war der Grund, warum die Amerikaner nach dem Ersten Weltkrieg aus Europa sich zurückgezogen haben und zum Beispiel auch nicht, obwohl es ihre eigene Idee war, Mitglied des Völkerbundes wurden, weil sie sich eben nicht in die Dinge der anderen mit einmischen wollten. Und in diesem Zusammenhang steht eben auch, dass man sich wieder mehr mit sich selber beschäftigte und auf sich selber bezogen war und versuchte, seine eigenen Dinge in Ordnung zu kriegen. Und in diesem Zusammenhang waren eben sozusagen diese pro-irische oder irische Abstinenzbewegung wurde dann immer stärker und begann eben auch die Innenpolitik mit zu dominieren.
Ist diese isolationistische Idee jetzt so aus historischer Sicht, ist das jemals eine gute Idee gewesen? Also hat die auch was für sich gehabt oder ist da immer nur irgendein Quatsch bei rumgekommen? Jetzt America First, Prohibition? Also.
Ja, America First, Prohibition. Wir können jetzt sagen, Prohibition ist Quatsch. Also im Ergebnis war sie Quatsch, das stimmt, weil es hat nicht funktioniert.
Die Idee ist aber natürlich die, super, genau, ne, weil wir haben ein Alkoholproblem. Eben. Also das müssen
also, wir Zeit, das, ja, ja, wenn wir alle aufhören, abends einen Wein zu trinken, das hätte bestimmt was. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch dann nicht mehr so schön. Das ist ja auch klar. Aber da kann man nichts zu sagen. Und mit America First, das ist auch so etwas tatsächlich, dass man sagt, wir beziehen uns wieder mehr auf uns selber.
Ja.
Der Trump sagt nicht Monroe-Doktrin, weil er es wahrscheinlich gar nicht weiß, dass es die gibt, gab. Aber das kommt schon aus diesem Gedanken auch heraus. Aber wenn du es jetzt mal richtig betrachtest, natürlich mischen sie sich weiterhin ein. Natürlich sind sie überall woanders auch noch vertreten. Sie sind in internationalen Organisationen wie zum Beispiel der NATO. Ja. Aber, und das ist eben auch bei Trump jetzt der Fall, sie ziehen sich eben aus bestimmten Krisengebieten einfach zurück und hinterlassen dort ein wildes Chaos. Also das ist dann wiederum schlecht. Insofern ist diese Monroe-Doktrin natürlich 1823 verständlich als Ergebnis dieser vorherigen Kolonialzeit und der Befreiung von den Briten. Auf der anderen Seite, in der heutigen modernen Welt kann man das nicht machen, wenn man den Anspruch erhebt, ich sag mal, eine Weltmacht zu sein, was die Amerikaner in meinen Augen de facto vielleicht noch ein paar Tage sind, aber nicht mehr sehr lange.
So, dann war Prohibition.
Genau, dann war Prohibition. Und
es ist noch nie so viel gesoffen worden wie seit der Prohibition, ja, oder?
Es wurde sehr viel getrunken. Also diese Speakeasies, diese Flüsterkneipen, hatten natürlich gewaltigen Aufschwung. Und gleichzeitig gab es viele schwere kriminelle Taten rund um den Alkohol. Und er wurde auf einmal ein lukratives Geschäft. Er ist natürlich dadurch, dass er verboten war, ist er extrem teuer geworden. Und wenn eine Ware teuer wird, versucht man sie zu verknappen, um sie noch teurer zu machen. Oder nur so viel rauszugeben, wie sozusagen den Preis, wie zuträglich für den Preis ist. Und das wurde hart umkämpft. Und Al Capone und andere haben sich in Amerika sozusagen ein feistes Leben gemacht, indem sie eben diesen Markt für sich aufgeteilt haben und auch wirklich gewalttätig, ich sag mal, verteidigt haben. Das war sozusagen der eine. Gleichzeitig muss man sich vorstellen, in Amerika gibt es zu der Zeit einen wirtschaftlichen Aufschwung, der bis zum großen Crash 1929 anhält. Das heißt,
der heftigste Aufschwung, den die je erlebt haben oder irgendwie sowas, habe ich mal gehört.
Ein gewaltiger Aufschwung. Ja, ja. Das hat damit zu tun, dass es ihnen gelungen ist, von Kriegs- auf Friedenswirtschaft umzustellen, dass sie relativ schnell und relativ umfangreich Kriegskredite zurückbekommen haben, was allerdings dann in Europa zu Katastrophen führte, weil die Deutschen das auch nicht hingekriegt haben, sozusagen ihre Schulden an Engländer und Franzosen zu bezahlen, damit die ihre Schulden an die Amerikaner bezahlen konnten. Mhm. Also das war schon ein ziemlich blödsinniger Teufelskreis. Das war das Zweite. Und das Dritte ist, und deswegen hat vermutlich das auch funktioniert, diesen Druck aufzuüben auf das amerikanische Volk. Sie hatten einen gewaltigen Schiss vor dem Bolschewismus. Und das wiederum liegt daran,
dass... Auch irgendwie, entschuldige, aber es... Je länger wir beide das hier machen und je länger ich gleichzeitig hier auch noch als Journalist arbeite, allerdings nur als Aktueller, nicht als Investigativer, trotzdem, und je älter ich werde, und das ist so, da kumuliert so einiges, das ist alles ein so unglaublicher Kindergarten, der immer und immer wieder stattfindet. Und jetzt gerade diese Woche, wo wir zeichnen in der Woche vom 11. Januar auf, gerade in dieser Woche sich wieder mal zwischen Donald Trump, dem König von Moronien, und dem Iran, den Mullahs da wieder zeigt. Und es ist schon wieder für den Arsch. Es bringt nur Unruhe, es bringt niemanden vor. Rette mich, bevor ich hier anfange rumzuschreien. Du.
Ja, nicht pöbeln, ganz wichtig. Aber das du bist einfach, es sind so schwanzgesteuerte
wirklich unglaublich. Was für bescheuerte wir uns immer wieder an unsere Spitze wählen.
Pass auf. Aber wir gehen nochmal in die 20er Jahre zurück. Du verstehst das alles nur, wenn du tatsächlich diesen einen Punkt immer mit auf der Uhr hast. Ob er jetzt berechtigt war oder nicht, das ist völlig dahingestellt und ist arrogant von uns heute aus sozusagen zu betrachten. Aber die Tatsache, dass aus Moskau immer die Schalmei der Weltrevolution gespielt wurde, hat natürlich bei den einen Frohlocken ausgelöst und bei den anderen panische Angst. Und das ist tatsächlich eine Voraussetzungen oder Grundelemente, die das 20. Jahrhundert jedenfalls am Anfang bis zur Mitte definitiv bestimmt haben. Man kann jetzt lange darüber rumschwadronieren, ob das eine vor dem anderen war und der eine ein Nachahmer des anderen oder eine Reaktion zur Verhinderung dessen. Das ist ja diese alte Historikerdebatte, die wir hier in Deutschland ad ultimo geführt haben. Manche haben dabei versucht, sozusagen das Alleinstellungsmerkmal des deutschen Faschismus zu negieren und ihn so einfach.
Unverschämtheit ist das.
Eine Nachahmerfunktion beizubiegen.
Ja, genau, da gab es noch so eine Diskussion, weil der Stalin sich so aufgeführt hat, Hitler gedacht, er müsste das jetzt auch oder so ähnlich.
Ja, genau, aber es gibt eben Leute, die haben, und das, wie gesagt, nicht von heute, sondern von damals denken. Und natürlich haben die Leute, die Angst davor hatten, und die gab es natürlich auch in Amerika, gedacht, boah, scheiße, wenn wir jetzt hier nicht irgendwie uns stärken und sozusagen eigene Macht entwickeln, wirtschaftliche und militärische, und sozusagen uns stark machen und alle Einflüsse von außen abschotten, dann wird es irgendwann so ein paar Gewerkschaftsfunktionäre geben, die, was weiß ich, den Kommunismus oder Bolschewismus dann hier eben auch durchsetzen. Und das galt es sozusagen in den Augen vieler zu verhindern. Und das kann man jetzt, man kann darüber diskutieren, wie man will, man kann das beschissen finden oder auch nicht. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass es eben viele Leute gegeben hat, die so gedacht haben, und die haben unter anderem mit dafür gesorgt, dass eben die Situation sich entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat, nämlich Abschottung der Vereinigten Staaten. Und Europa hat Gegenbewegungen gebildet, die fürchterlichste Konsequenzen nach sich gezogen. Am schlimmsten die in Deutschland, aber natürlich auch in anderen Ländern. Mhm. Von Ungarn bis Finnland gab es überall Faschos an der Macht oder Militärdiktatoren oder eben Leute, die, ich sag mal so, ja, halb Militärdiktatoren, halb Faschisten waren, wie zum Beispiel Franco.
Ja.
In Spanien, ja. So, das, und in dieser Zeit blicken wir sozusagen unseren Fokus nach Amerika und sagen, ein Teil dieser wilden Zeit des beginnenden 20. Jahrhunderts oder der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen war eben in Amerika gekennzeichnet mit der Prohibition. So, und 1933, da hat es eine Präsidentschaftswahl gegeben, Roosevelt wird neuer Präsident, es ist die Wirtschaftskrise schon vorbei, man braucht jetzt sozusagen einen Aufschwung, um wieder an die guten 20er Jahre anzuknüpfen und das kaputtgegangene Finanzkapital aus der Wirtschaftskrise sozusagen wieder zu reparieren. Dazu gibt es den New Deal, also eine Wirtschaftspolitik, die sehr stark auf mit staatlicher Subvention, aber auch mit Abschöpfen von Kapital von reichen Leuten arbeitet. Und dazu gehört auch, dass man die Prohibition wieder aufhebt und damit sozusagen den Preis für Alkohol senkt und den Handel wieder legalisiert und damit in Anführungsstrichen natürlich auch Arbeitsplätze schafft und einfach sagst, ja, jetzt gibt es halt wieder vernünftige Whisky-Distillerien und Bierbrauereien etc. Und das hat natürlich auch was mit Wirtschaft zu tun.
Und es hat gleichzeitig die Kriminalitätsrate gesenkt über die gesamten USA oder hat sich das dann einfach nur verlagert irgendwo anders?
Die gesamte Kriminalität rund um illegal gemachten Alkohol ist natürlich verschwunden, weil der Schmuggel, den gab's nicht mehr, deswegen konnte da auch kein Verbrechen mehr stattfinden. Hm. Und den organisierten Gangs, also Al Capone und Co., wurde sozusagen eine der wesentlichen Finanzierungsquellen genommen. Es blieb aber noch genügend anderes. Prostitution und Drogen gab es auch damals schon.
Und Glücksspiel, insofern, ich meine, die haben die Hälfte ihrer Kohle nach natürlich. Las Vegas und Atlantic City getragen, glaube
genau,
ich.
Genau, also insofern haben die noch genug zu tun gehabt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie lange es Al Capone auf dieser Erde ausgehalten hat. Also ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf nicht, wann er gestorben ist, ja. Aber es gibt halt viele solcher Gangsterbosse, die damals in den Vereinigten Staaten herumliefen und eben Mafia-Strukturen aufgebaut haben. Und damit war ihnen sozusagen ein schon sehr wesentliches Stand oder Spielbein genommen.
Mittlerweile habe ich dann auch rausgefunden, wie dieses Buch heißt, wo ich eben sagte, die USA sind von religiösen Freaks gegründet worden. Das Buch ist von Kurt Anderson und heißt Fantasyland. Ist ein bisschen amerikanisch geschrieben, ne? So die Amerikaner haben einen anderen Schreibstil. Ist aber sehr, sehr, sehr aufschlussreich und sehr, sehr lustig. Es gibt auch hier und da im Netz bestimmt noch Interviews. Also ich weiß, Kurt Anderson war zum Interview mindestens im Deutschlandfunk, mindestens im Deutschlandfunk. Da gab es so einen Halbstünder, in dem auch schon sehr, sehr viel gesagt ist von dem, was in diesem Buch drinsteht, wer sich das Buch nicht kaufen will. Link dazu gibt's in den Shownotes zur Sendung auf vrindt.de. Matthias von Hellfeld, ich danke dir.
Und wir sehen uns alle.
Ja, das kommt alle. Doch jetzt noch. Das kommt doch jetzt noch. Kommt doch noch.
Ja, ist ja gut.
Ja, wir danken euch für die Aufmerksamkeit, verweisen euch erstens auf den 20. Januar 2020, fast hätte ich es falsch gesagt, auf den 20. Januar 2020, da läuft nämlich die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova und wir verweisen euch außerdem auf den 27. Januar, denn da wird es Eine Stunde History live in Köln im Gloria geben. Außerdem am 5. Februar 2020 Eine Stunde History live in Berlin in der Urania mit anschließendem Gespräch über Podcasts, zu dem dann auch ich eingeladen worden werden sein worden bin.
Bin.
Wir sehen uns.
Ciao.
Ist nicht tot.